your engine.
Daily Dakar, das tägliche Update von der härtesten Rallye der Welt, wird präsentiert von PS Laser.
Nein, das ist jetzt für Okenga.
Genau, denn der hat wieder eine ganze Menge zu melden, heute am frühen Morgen vor Beginn der Marathon-Etappe der Rallye Dakar. Ich heiße Norbert Okenga und euch herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Daily Dakar, der Podcast- und Videoreihe von Pitwalk, eurer erklärten Lieblingszeitschrift rund um den Marathon-Rallye-Sport. Aus gutem Grund beginnen wir unsere Berichterstattung des Morgens heute in der Motorradwertung. Wir schalten gleich noch rüber, wieder einmal in unsere beliebte Rubrik live ins Biwak der Dacia Sandrider. Denn auch der hat sich ja Dramatisches ereignet gestern Abend noch und wir haben mittlerweile weitere Hintergründe und O-Töne, die wir euch unbedingt heute Morgen noch präsentieren müssen. Jetzt aber zuallererst gucken wir zu den Motorrädern an die absolute Spitze der Werksteams, aber ganz zu Beginn unserer heutigen Podcast-Episode wieder mal ins Lager der Privaten. Dort nämlich staunt Justin Gerlach bei seinem Dakar-Debüt, wie unglaublich knüppelhart diese Rallye inzwischen geworden sei. Er wundert sich, er ächzt und stöhnt. Er hat sich eine Erkältung zugezogen auf der Mega-Marathon-Etappe, als er draußen an einer Tankstelle geschlafen hat. Und er ist mittlerweile in jener Spirale gefangen, die so typisch ist für Privatfahrer. Sie kommen abends nach Problemen, nachdem sie sich lange draußen aufgehalten haben, nachdem vielleicht sogar, wie bei Gerlach, die Getriebetechnik gestreikt hat, sehr spät erst wieder zurück ins Ziel, noch später bei Einbruch der Dunkelheit erst ins Biwak, haben folgerichtig am nächsten Tag eine unglaublich späte Startposition, kommen erst in die Spur, wenn die bereits aufgewühlt, aufgepflügt und umgepflügt worden ist. Sie fahren durch tiefen Sand, durch raues Terrain, mühen sich immer weiter ab. Das ist körperlich noch mal anstrengender, als vorne wegzufahren wie die Werksfahrer auf noch relativ glattem Sand. Und dadurch haben sie noch mehr Zeitverlust, sind noch ausgemergelter. Die Benautheit greift um sich, sie kommen noch später ins Ziel. Und die Müdigkeit vom vorigen Abend, die potenziert sich durch noch viel weniger Schlaf, noch kürzere Nächte, noch frühes Aufstehen. Das ist das typische Schicksal eines Privatfahrers. Und das macht gerade Dakar-Debütant Justin Gerlach in voller Härte mit. Er ist immer noch dabei, er kämpft sich durch auf eine fürwahr bewundernswerte Art und Weise, trotz aller Rückschläge bei der Technik, trotz jetzt auch noch der Schwächung durch die Erkältung und schaut selbst, wie es ihm ergeht. Er ist heute Abend ins Biwak gekommen oder gestern Abend natürlich ins Biwak gekommen, in der Gesamtwertung auf Platz 105. Aber man hört ihm die Erschöpfung in seiner matten und jetzt auch noch durch die Erkältung nasalen Stimme förmlich an.
Obwohl die Etappe verkürzt wurde, habe ich ewig gebraucht, weil ich ja bei Kilometer 50 kleinen Navigationsfehler hatte und dann von den Autos eingeholt wurde. Das ist auf jeden Fall so ergangen. Das heißt, für Autos und Side-by-Sides war es sicherlich eine richtig geile, schnelle Etappe für uns Motorräder. Durch den extrem hohen Steinanteil einfach nur schrecklich. Das hat ewig gedauert. Als ich dann durch war, waren noch 320 Kilometer ins Camp. Davon habe ich 270 ungefähr im Dunkeln gemacht. War auch verdammt kalt. Wir hatten keine Winterklamotten. Es war echt eine Schande, dass im Ziel das Essen, was es eigentlich für uns Teilnehmer gibt, schon näher war, als ich ankam. Habe ich Chips mit Soße gegessen, die noch übrig war. Ja, ansonsten so viel Infos zu heute. Morgen Marathon Stage, da versuche ich dann mal wieder was zu filmen. Es tut mir leid, dass gerade nicht so viel kommt, aber es ist verrückt, ganz verrückt.
Heute steht dann wieder solch eine Marathon-Etappe auf dem Programm, wo abends kein Service durch die Mechaniker erlaubt ist. Justin Gerlach also auf sich alleine gestellt. Er hat einige Allianzen mittlerweile geschmiedet unter den Fahrern. Ihr habt es ja selbst gesehen und mitbekommen in unseren bisherigen Pitwalk-TV-Video-Streams, wo er uns das gezeigt hat. Sein Vater Hardin bleibt daheim im Biwak, das selbst auf die Reise geht zum nächsten Ort. und wartet dann auf Rückmeldungen. Und die Marathon-Etappe wird natürlich durch diese brutale Erkältung mit einer geschwollenen Nase, mit Husten und Gliederschmerzen auch nicht gerade einfacher zu bewältigen werden für Justin Gerlach. Er weiß noch nicht so genau, ob er sich die Erkältung beim Übernachten auf dieser Megamarathon der Chrono 48 geholt hat oder ob sie einfach nur sich ihren Weg gebahnt hat durch die schiere Erschöpfung, mit der er sich durch die Wüste arbeiten muss. Gestern Abend auch wieder ein Fazit, das geprägt worden ist von einer problembehafteten Etappe, Schwierigkeiten mit der Navigation aus eigener Kraft und aus eigenem Antrieb, obwohl er es versucht hat, nicht mehr den Weg zurückgefunden auf den rechten Weg, sich dann an die Autos angehängt, ordentlich viel Staub geschluckt in die ohnehin schon angeschlagene Lunge. Es ist genau diese Tour der Leiden, diese Tour der unglaublichen körperlichen Strapazen, der sich die Privatfahrer aussetzen und die diese Rallye für jeden so bewundernswert macht, der sich da durchkämpft. Justin Gerlach auf Platz 105 bei seinem Einstand. Und es bleibt nur Daumen drücken. Ihr habt ja gesehen, warum. Der trägt auf der Verkleidung oberhalb der Gabel das Pitwalk-Logo. Und darum ist er natürlich uns ganz besonders ans Herz gewachsen von unserer Pitwalk-Community. Und ich muss sagen, er macht das momentan wirklich sensationell. Auf Platz 1 bei den Motorrädern liegt Daniel Sanders aus Australien auf einer KTM. Das ist auf den ersten Blick nicht weiter bewundernswert, denn die Marke aus Mattighofen ist eine absolute Großmacht in der Wüste. Und sie hat für dieses Jahr den Zentralrahmen seines Bikes noch einmal weiterentwickelt, mit 3D-Technik aus dem Drucker bei Pankel rausgelassen, anstatt ihn selbst zu dengeln und zu schmieden. Er ist immer noch aus Chrommolybden, also aus Stahl, nicht aus Aluminium wie an der Honda, hat allerdings durch diesen 3D-Druck und aus den Lehren der Vergangenheit eine andere Steife in sich, sodass die Durchleitkräfte anders sind. Ein Riesenfortschritt für Daniel Sanders, der ja mit dem ersten Wurf der neuen KTM mit dem anderen Rahmen, nicht mehr mit dem Gitterrohrrahmen um den Tank, sondern mit dem Zentralrahmen, der aus dem Motocross entlehnt und weiterentwickelt wurde, noch nichts anfangen konnte. Ihr mögt euch erinnern, als die neue KTM rauskam, mit diesem neuen Rahmen, den Honda vorgemacht hat und KTM dann nachbaute. Da hat Chucky Sanders sich im ersten Jahr noch für die klassische Bauweise mit dem Gitterrohrrahmen rund um den Tank interessiert und entschieden. Jetzt fährt er mit der neuen Variante, mit diesem aus dem 3D-Drucker rausgelassenen Zentralrahmen und hält sich damit auf Platz 1. Klingt soweit wie das übliche Wettrüsten in der Wüste zwischen allen Motorradteams, zwischen Honda, den gestrigen Siegern von Sherco, der kleinen französischen Marke, und eben KTM sowie den Weltmeistern von Hero. Doch bei KTM ist das ganz besonders bemerkenswert, denn erstaunlicherweise hat diese Marke, die so unglaublich erfolgreich am Markt gewesen ist, im Winter Insolvenz anmelden müssen. Und Insolvenzverwalter sind ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie sonderlich generös sind, sondern schauen sehr genau auf Zahlen. Man könnte auch sagen, sie zählen Erbsen im Hauptberuf. Und der Motorsport kostet nun einmal Geld. Und in Deutschland wäre es garantiert so, dass eine Marke, die Insolvenz anmelden muss, zunächst einmal vom Insolvenzverwalter gesagt bekommt, diesen Motorsportkram, den könnt ihr mal als erstes einstellen. Der kostet nämlich richtig Knete und das geht in der Insolvenz nicht. KTM ist trotzdem weiter mit dabei und höchstgradig erfolgreich. Das bedarf doch mal einer genaueren Bestandsaufnahme und eines genaueren Blicks hinter die Kulissen, auch ein bisschen abseits des Motorsports. Kurz vor Weihnachten tauchte ein böses Schild auf, aufgebaut von den Mitarbeitern vor der KTM-Zentrale in Mattighofen. Stefan, gemeint ist Stefan Pierer, der Konzernchef. Dem wird dort ironisch, bitterböse, frohe Weihnachten gewünscht von den Angestellten, die ihn zum Milliardär gemacht hätten und denen er nun nicht einmal den Lohn und das Weihnachtsgeld zahlen könne. In der Tat ist die Insolvenz einer so erfolgreichen Marke von KTM, die so viele Gewinne eingefahren hat und eigentlich genug Eigenkapital haben müsste, eine wirtschaftlich sehr kuriose Geschichte. Allerdings ist das nicht das große Thema hier, sondern die Frage ist, wieso kann man mit Kevin Benavides, Luciano Benavides, dem führenden Chuck Sanders und Edgar Canet überhaupt in der Wüste fahren. Und auch das ist natürlich eher ein Wirtschaftsthema als alles andere. Der Hintergrund ist zweischichtig. Zum Ersten sind bereits sämtliche Kosten für die Rallye Dakar angefallen und auch überwiesen worden, bevor die Insolvenz angemeldet werden musste. Das heißt, das Geld war sowieso schon bei der ASO, das Geld für die Einschreibegebühr, für die Reifen, für das Benzin, das vorab gezahlt werden muss, für die öffentlichen Tankstellen, an denen die Motorräder betankt werden, für die Verpflegung im Biwak, für die Mechaniker, für die man jeweils einen eigenen Betrag, quasi ein Eintrittsgeld ins Biwak bezahlen muss. All das hatte KTM ohnehin schon vorher überwiesen und das hätte die ASO auch nicht wieder erstattet, selbst wenn der Insolvenzverwalter, der in Österreich Masseverwalter heißt, darauf gepocht hätte, das Motorsportprojekt einzustellen oder zumindest einzustampfen. Zweitens ist KTM, der Motorsportarm, eine eigenständige Firma. Es gibt die KTM Racing GmbH, die kriegt natürlich einen Obolus vom Mutterkonzern, von der AG, hat allerdings selbst noch genug Eigenkapital auf den Konten. Und solange die KTM Racing GmbH noch Geld hat, ist sie auch komplett handlungsfähig. Deswegen war das Rallye Dakar-Projekt niemals in Gefahr, genauso wenig wie das AMA Supercross-Projekt, das kommende Woche beginnen wird. Inzwischen gibt es Investoren, die sich einkaufen möchten, die den ganzen KTM-Konzern übernehmen möchten. Das sind einerseits Heuschrecken, andererseits aber auch andere Motorradfirmen. Die Citibank sondiert gerade die ganzen Partnerangebote, um einen richtigen Investor für die KTM AG zu finden. Alle hätten schon gesagt, KTM ohne Motorsport sei undenkbar. Und deswegen akzeptieren sie auch, dass der Motorsport mit der Dakar und dem AMA Supercross erst einmal weiterläuft. Wie es mit der MotoGP weitergeht, steht auf einem anderen Blatt. Langfristig soll die KTM Racing GmbH auf eigene Beine gestellt werden und unabhängig gemacht werden vom Mutterkonzern, von den Zuwendungen von der KTM AG. Dieser Prozess, die KTM Racing GmbH als eigenes Profit Center, als eigenes Unternehmen zu integrieren, der läuft momentan zwar noch. Allerdings ist das schon mal die Grundvoraussetzung dafür, dass der Motorsport weiter betrieben werden kann. Derzeit unter ausdrücklichem Einverständnis des Masseverwalters in Österreich, weil der bei den Gesprächen mit den möglichen Investoren über die Citibank realisiert hat, wie wertvoll der Motorsport für die Marke, für das Image von KTM ist. Und da tut es natürlich doppelt gut, dass Daniel Sanders momentan auf Platz 1 liegt. Auch wenn er ein bisschen was von seinem Vorsprung eingebüßt hat gestern Abend. Kevin Benavides leidet noch unter den Folgen seiner schlimmen Sturzverletzung beim Motocross-Training mit seinem Bruder Luciano. Luciano hat ihn damals sogar bewusstlos zurücklassen müssen nach diesem schweren Sturz, um in die nächste Stadt zu eilen und dort Hilfe zu holen, einen Rettungswagen. Kevin Benavides lag dann lange Zeit im Koma und war so weit hin nach den schweren Gehirnerschütterungen, Gehirnverletzungen und nach einem Blutgerinnsel, das sich rausgebildet hat im Gehirn während des Heilungsprozesses, dass er nach dem Koma lange Zeit seine Familie nicht erkannt hat und dass man wirklich bangen musste, ob der überhaupt wieder zu 100% auf den Damm kommt. Mittlerweile ist Kevin Benavides wieder so weit fit, dass er bei der Rallye Dakar mitarbeiten, mitfahren kann. Und auch seine schweren Brüche sind ausgeheilt von diesem Crash. Aber er leidet körperlich immer noch unter den Folgen und auch psychisch darunter, dass er realisiert, dass er zwar schnell fahren könnte, theoretisch, dass er weiß, wie es geht, aber es momentan körperlich ihm nicht möglich ist, das Tempo der anderen mitzugehen. Und auch Luciano Benavides, sein jüngerer Bruder, gibt ganz offen zu, dass es ihm immer noch in den Knochen steckt, dass er seinen so schwer verletzten, ohnmächtigen Bruder dort bewusstlos hat zurücklassen müssen, um Hilfe zu holen. Das hat auch Luciano Benavides, den jüngeren Bruder der beiden Argentinier, so schwer mitgenommen, dass der immer noch nicht ganz befreit auffahren kann. Darum ruhen alle Hoffnungen jetzt auf Daniel Sanders, dem flippigen Australier, dessen Eltern eine große Apfelfarm in Australien, einen riesigen Apfelbauernhof betreiben. Daniel Sanders hat die ersten drei Etappen für KTM gewonnen. Das ist sportlich wertvoll. Das ist aber auch mit Sicherheit Balsam auf die Seelen der ganzen Angestellten in Mattighofen, die sich ja traditionell sehr mit dem Motorsport identifizieren. So, und damit in aller Windeseile rüber in die Automobilwertung und direkt rein zu unserer Live-Schalte ins Biwak der Dacia Sandrider. Zu dieser Marke, zu den Sandridern haben wir ja ein ganz besonderes Verhältnis. Wir dürfen dort immer Mäuschen spielen und kriegen exklusiv aus erster Hand mit, was die Fahrer, was die Verantwortlichen denken und was sie umtreibt. Und das ist seit dem gestrigen Drama eine ganze Menge. Mittlerweile, seit heute Morgen nämlich, läuft ein sportgerichtliches Berufungsverfahren rund um die Dacia Sandrider. Zunächst einmal schauen wir zurück auf das, was passiert ist. Nasser al-Attiyah ist nämlich inzwischen die einzige Speerspitze von Dacia. Er hat sich gestern trotz 6 Strafminuten auf Platz 2 in der Gesamtwertung hinter Henk Latechan nach vorne fahren können. Sebastian Loeb dagegen hat einen kernigen mehrfachen Überschlag hingelegt und ist mit ramponiertem Auto zurückgekehrt ins Biwak. Was ist denn passiert, Sebastian Loeb? Das ist die erste Schalte live rüber ins Fahrerlager, ins Biwak der Dacia Sandrider.
We arrived in a little ditch that was danger, but I don't know if we were all on the truck or if the truck was wrong, but it was not in the notes, and I get a kick, not too high, but the problem is that the car went on the side, and then we landed and the car rolled. We had 2 tires off the rim, we changed it quickly, 5 minutes after I think we restarted. Then it was correct, we could continue, and suddenly the front steering arm broke. I think it was because it was because of the roll, but we didn't have the spare part because we lost it during the roll. So we had to wait for Christina to repair, and then we had also issues with the engine temperature. So the engine was always too hot, and so the power was a lot reduced. So we just tried to finish the stage. It's what we did at the end, but we lost 1 hour.
Er sei seitlich in eine Geländekante eingefädelt mit 2 Rädern, sei sich nicht ganz sicher, ob er vielleicht ein bisschen zu weit von der eigentlich vorgesehenen Fahrspur abgekommen sei oder ob diese Gefahrenstelle im Roadbook nicht richtig mit genügend Ausrufezeichen eben als solch eine Gefahrenstelle markiert gewesen sei. Jedenfalls sei er eingesackt mit der einen Seite des Autos und das hätte das Auto ausgehebelt und in eine seitliche Rolle vorwärts katapultiert. Bei diesem diagonalen Überschlag seien 2 Reifen von der Felge gesprungen. Ansonsten sei das Auto relativ unversehrt geblieben. Binnen 5 Minuten hätte man die beiden Reifen gewechselt und hätte zunächst einmal weiterfahren können. Wenig später sei dann allerdings als Folgeschaden noch eine Spurstange kaputt gegangen. Und das Ersatzteil, das man eigentlich mitführe, das sei wohl während des Überschlages aus dem Ersatzteilvorrat des Autos rausgepurzelt, sodass er auf Christina Gutierrez hätte warten müssen, die ihm ihre Ersatzspurstange gespendet hätte. Danach gab es die Reparatur und das Auto sei zwar zunächst weitergelaufen, aber immer noch mit einem sehr stark überhitzenden Motor, quasi in einem Notprogramm nur unterwegs gewesen, sodass er mehr als 1 Stunde Zeit verloren hätte im Ziel. Natürlich haben die Mechaniker sofort gesehen, dass auch der Überrollkäfig was abbekommen hat. Unter der Regie von Technikdirektor Philipp Dunabon und von David Lapworth, der bei Technik- und Montagepartner ProDrive dafür zuständig ist, dass die Autos richtig montiert werden, gab es dann Vermessungen. Die Ingenieure haben festgestellt, an der Stelle, wo der Überrollkäfig was abbekommen hat, das sei kein tragendes Element, keine tragende Säule quasi. Davon wollte man die FIA-Sportkommissare überzeugen. Die allerdings haben diesen Einwand nicht zugelassen und Sebastian Loeb aus Sicherheitsgründen disqualifiziert. Und dagegen wiederum ist Dacia heute in Berufung gegangen. Tiffany Isnar, die Teamchefin, erklärt die Hintergründe bei unserer Live-Schalte direkt hinein ins Biwak der Dacia Sandrider. Exklusiv für euch, liebe Pitwalker.
First is the question of timing, because the FIA was on our tent at 7:30 and 1 hour after we was in the stewards, and we have not enough time to make our proper calculation on the safety side. It's really important. We are manufacturers, so we are building our proper chassis and we want to make our own calculation on the safety side. It's a big subject. So we don't have the opportunity just to explain, to calculate, to speak about this deformation of the chassis, just that it. We just want to have clear explanation. There is 96 hours to present our proper calculation documents analyzed from our engineering side. So they are working on it. Yesterday also they was working on it, but we have just not enough time to present it. We don't want to make any risk with our crew, definitely. With the safety is our first concern. So we just want to prove that our car is strong enough and we are responsible. And at any time, any way, we will make any danger.
Es sei vor allen Dingen eine Frage der Bearbeitungszeit gewesen, sagt Tiffany Isnar, die Teamchefin von Dacia. Die Sportkommissare seien um 7:30 gestern Abend bei Dacia vorstellig geworden. Eine Stunde später seien die Dacia-Ingenieure ihrerseits zu den Sportkommissaren gegangen, um ihre Beweisführung offenzulegen. Aber binnen dieser eine Stunde sei schlicht zu wenig Zeit gewesen, alle Berechnungen, alle Kalkulationen und Verprobungen noch einmal durch die Simulation laufen zu lassen, anhand der Daten, die vom Auto gekommen seien und die man nachgemessen hätte mit der Sicht- und der Belastungskontrolle. Und deswegen nehme man nun diese 96 Stunden, die das Reglement für solche technischen Beweisführungen vorsehe, in Anspruch. Natürlich werde man auf gar keinen Fall irgendein Risiko eingehen, was die Gesundheit der Mannschaft, der FahrerInnen betreffen könne. Man sei allerdings überzeugt davon, dass man den Beweis führen könne, dass das Auto weiterhin sicher im Betrieb sei. Und darum wolle man jetzt diese 96-Stunden-Frist voll ausschöpfen. Man wolle beweisen, dass der Rahmen noch sicher und tragfähig genug sei. Auch Fabien Lurquin, der Beifahrer von Sebastian Loeb, hat sich mittlerweile bei einer unserer Schalten live ins Biwak der Dacia Sandrider zu der Thematik eingelassen.
Fabien, how is the feeling following the decision of the stewards yesterday?
Well, it's a mixed feeling. So the first one is that I would like to be out racing in the desert, of course. The second one, it's well, I understand FIA point of view where there is a line that is drawn, and as soon as something has moved in the roll cage, then we can't go anymore. And the other way around, we have a technician in Dacia that certify, and I of course trust them that our safety was not a concern at all with this roll cage slightly bent. My point of view is that we in cross country racing it's pretty usual that we roll a car sometimes, and if each time we roll a car the car is out, it's a bit difficult for the discipline. So it might be a good idea to rethink where the line should be drawn by the FIA. That's my thinking, to make it fair and to make it correct, and for everyone.
Man müsse vielleicht seitens der Regelmacher noch einmal genau überdenken, wo die Grenze gezogen wird, wo die rote Linie ist, was ein Überrollkäfig noch verknusen darf und was nicht. Und vielleicht auch mal ein bisschen über die Toleranzen nachdenken. Denn es sei ja nicht unüblich, dass sich Autos im Marathon-Rallye-Sport überschlagen würden. Klar verstehe auch er, der Beifahrer von Sebastian Loeb, dass es irgendwo eine rote Linie geben müsse und dass die Sicherheit nicht aufs Spiel gesetzt werden dürfe. Auf der anderen Seite hätten allerdings gerade in diesem Fall die Ingenieure von Dacia, denen er vertraue, ganz klar zertifiziert und versichert, dass die Sicherheit aufgrund dieser einen Delle im Überrollbügel nicht kompromittiert sei. Deswegen sei es vielleicht mal an der Zeit, etwas Grundsätzliches zu überdenken. Unabhängig davon, dass er natürlich persönlich sehr gerne weitergefahren wäre und auch gerne weiterfahren würde. Diese ganze sportrechtliche Berufungsarie hat allerdings eines nicht zur Folge, nämlich dass Sebastian Loeb heute startet. Da es sich bei der Entscheidung der Sportkommissare um eine sicherheitsrelevante Geschichte handelt, hat diese Berufung, anders als andere, keine aufschiebende Wirkung. Die Entscheidung der Sportkommissare steht. Es handelt sich lediglich um eine nachträgliche Klarstellung. Trotz der ganzen Geschichte, trotz des gerade eindrucksvoll und interessant erklärten Berufungsvorgangs samt der ganzen Argumentation, wird also Sebastian Loeb die heutige Etappe nicht mehr in Angriff nehmen können. Auch gestern in der Nacht mussten die Mechaniker bis in die frühen Morgenstunden arbeiten, das Getriebe bei Brian Brakvana Century rausbauen beispielsweise. Und das Ganze bei Temperaturen bis zu 5 Grad. Und auch am Morgen, als sie wieder aus den Schlafsäcken rausgekrabbelt sind, da erwarten sie immer nur noch 10 Grad, bevor das Feld auf die Reise geht. Die Motorradfahrer sind da bereits unterwegs. Auch Justin Gerlach mit seiner knüppelharten Erkältung. Für den wird es in den nächsten Tagen immer noch schlimmer und immer noch härter. Denn je weiter man jetzt in Richtung Norden nach Hail fährt, da fallen die Temperaturen noch weiter ab. 4 Grad bis 11 Grad, so sind als Tagestemperaturen für die heutige Etappe nach Hail rauf vorgesehen. Das ist natürlich knüppelhart und die Motorradfahrer sind ja bereits seit vor dem Morgengrauen wieder unterwegs, versuchen sich irgendwie warm zu halten und die Hände aufzuwärmen an den heißen Auspuffabgasen, als sie in Al-Henankia losgefahren sind, einer Kleinstadt, die aus dem Jahre 1380 stammt und zum ersten Mal bei dieser sechsten Auflage der Rallye Dakar in Saudi-Arabien überhaupt nur angesteuert worden ist. Heute geht es dann zurück in bekanntes Terrain, in die Heimat von Yazid Al-Raji, dem Co. von Timo Gottschalk, vorbei durch eindrucksvolle Vulkangesteinformationen von Al-Ula, ehe es dann über die ganz besonders anspruchsvollen, kleinen, hoppeligen Dünettchen in der Region von Al-Ula geht. Die Rallye-GP-Fahrer haben nur 30 Minuten Zeit, heute Abend an ihren Motorrädern zu arbeiten. Dann beginnt das Parc Fermé bei der Marathon-Etappe. Es wird also weiterhin ein extrem harter, knüppelharter Tag. Die Rallye Dakar kennt keine Gnade. Und wir sind bald wieder da mit der nächsten Zusammenfassung, sei es im Podcast oder hier auf Pitwalk TV. Bis bald. Tschüss, euer Norbert Okenga.